Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin. Wie jedes Mal mit dem herrlichen Christoph Arment, Editorial Director des Zeit Magazin, Podcaster, Newsletter und Co-Host dieses Podcastes. Hallo Christoph.
Hallo Ilona und danke für die wie immer so freundlich herrliche Vorstellung von Ilona Hartmann, Schriftstellerin, Twitter- und Instagram-Göttin. Ihr kennt sie von ihrem Debütroman und als Autorin vom Zeitmagazin. Hallo Ilona.
Hallo Christoph. Irgendwann verkacke ich auch dann das nicht mehr mit dem, dass ich Leute so vorstelle.
Das ist doch wunderbar gewesen. Und produziert wird diese Folge wie immer von Pool Artists, diese Woche von Constanze Teschner. Ja, und wir haben einen fantastischen Gast.
Wir haben den besten Gast als Gast.
Ja, Raul Krauthausen. Hallo Raul.
Hallo Raul.
Hallo. Hi, schön, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns sehr.
Ich darf vielleicht kurz, bevor wir anfangen, noch kurz erzählen. Wir sagen ja immer, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Gästewünsche habt oder überhaupt Kommentare, Fragen zum Wochenendpodcast, schreibt uns an wochenende@zeit.de. Es kommen irre viele Nachrichten. Wir können nicht alle immer sofort beantworten, aber wollen nur vor allem auch Alexander Gahr grüßen. Der ist Lehrer und hat uns geschrieben, dass er unseren Podcast im Deutschunterricht durchnimmt.
Wo ich mich auch gefragt habe, wie?
Ja. Und warum? Und was?
Vielleicht kriegen wir dann so einen Zettel zurück mit, was wir falsch gemacht haben. Ah, vielleicht kriegen wir kleine Manöverkritik.
Nein, das war eine sehr freundliche Nachricht.
Aber dem wollte ich auch nochmal Bescheid sagen. Der hat uns ja eine Nachricht geschrieben, dass er nicht genau verstanden hat, den Begriff, den ich verwendet habe für den Pullover, den ich heute wieder trage, um das nochmal zu illustrieren. Ah, sieht keiner, ne?
Kannst du ihn beschreiben kurz?
Es ist einfach ein stinknormaler Strickpullover und der hat aber einen...
diesen Zipper.
Ein Zipper. Der hat einen kleinen Rollkragen und da ist ein Zipper. Und der geht aber nicht bis ganz runter. Ist keine Zipperjacke, sondern der ist nur so halb. Hier dingelt das Ding. Und ich habe das Half-Zip genannt. Also auf Englisch halber Reißverschluss.
Ja, stimmt und nicht ganz, ne?
Das ist mehr so Quarter-Zip. Aber den Begriff, den Anke Engelke, glaube ich, gesucht hat, das hat... Ich weiß gar nicht, war das dann auf Instagram, wo das einer schrieb? Sie meinte vermutlich den Treuer.
Ja, Treuer, also T-R-O-Y-E-R. Ich glaube, das Rätsel hat Social Media gelöst für uns.
Genau.
Also liebe Grüße an alle, die uns hören und die uns schreiben. Also schreibt uns gerne weiterhin alles, was ihr wissen wollt zu den Pullover von Ilona und auch sonst überhaupt alles im Leben. Wir beantworten es früher oder später an wochenende@zeit.de. Und jetzt gehen wir aber rein in diese Wochenendfolge mit, wie immer, der knallharten Recherche der Schriftstellerin hier im Raum, die investigativ herausgefunden hat, Raul, wie dein Wochenende so aussieht. Ich bin selbst sehr gespannt.
Ich auch.
Das ist doch immer der Punkt, wo allen kurz wahrscheinlich so das Herz in die Hose rutscht, weil sie denken, boah, shit, was habe ich alles im Internet gelassen?
Ich hoffe, du meinst nicht das vergangene Wochenende, weil da war ich nur halblegal unterwegs.
Halblegal? Oh, Moment, stopp. Was heißt halblegal?
Ja, das erzähle ich danach.
Okay,
gut. Guter Cliffhanger.
Es ist auf jeden Fall, es ist eine Reihe wohlmeinender Unterstellungen, wo du dann einfach nachher die Freude hast, das alles komplett korrigieren zu können.
Aber nur halblegal.
Halblegal. Also, Raul Krauthausen schläft jede Nacht 8 Stunden und am Wochenende 800. Das ist kein Problem, denn Raul Krauthausen hat dank seiner IT-Kenntnisse sein Wochenende so umprogrammiert, dass es 24.000 Stunden hat und er zum Beispiel noch mehr Serien schauen kann. Raul Krauthausen liest lieber 40 Online-Artikel als ein Buch. Aber Raul Krauthausen liest am Ende 8 Online-Artikel, immerhin 2 davon ganz. Raul Krauthausen besitzt 365 Schiebermützen und wäscht jedes Wochenende 7 davon, damit die nicht keimig werden.
Er nickt.
Raul Krauthausen nutzt das Wochenende unter anderem dafür, um nachzusehen, was die über 7.000 Menschen gepostet haben, denen er auf Twitter folgt. Raul Krauthausen trifft dennoch auch FreundInnen, deren Wochenende nur eine reguläre Länge hat, was sehr freundlich von ihm ist. Aber natürlich kann Raul Krauthausen total gut abschalten. Zum Beispiel den Geschirrspüler.
Und? Jetzt sind wir gespannt.
Wow. Da ist viel, viel Wahres bei. Also ich habe nicht 365 Mützen.
Schade.
Die Spülmaschine schalte ich nicht ab. Ich habe so 10 oder so.
In Rotation. Immerhin. Das ist mehr als, also für jeden Tag der Woche plus nochmal 2 extra. 3.
Ja, genau. Und in Rotation und verschiedene Hutgrößen. Ich kann mir meine Hutgröße immer nicht merken. Das heißt, ich habe welche, die sind zu groß und ich habe welche, die sind zu klein. Und ich habe welche, die sind größenverstellbar.
Ja. Das geht mir auch immer so mit Mützen. Ich habe einen zu großen Kopf. Ganz schwer mit Mützen manchmal. Wie ist es bei dir, Ilona?
Ich trage nicht so oft Mützen. Ich habe mir mal eine selber gemacht, die war deutlich zu groß und das habe ich dann nicht zugegeben und sie trotzdem aufgesetzt.
Okay, Raul, also, wir lernen von dir.
Das mit den 8 Stunden, das stimmt.
Ja.
Schlafen, das ist mir wichtig.
Ja.
Sind auch meistens 8 Stunden, auch am Wochenende, auch unter der Woche. Ich glaube, das ist wichtig, um irgendwie fit zu bleiben, als so einen chronischen Schlafmangel zu haben.
Und stellst du dir dann trotzdem noch einen Wecker oder ist einfach dein Körper mittlerweile so drauf gebrieft, dass du einfach nach 8 Stunden, dass du aufwachst?
Ich habe die Luxussituation, dass ich Assistenz habe und die wecken mich.
Wie?
Also ich habe ja eine Behinderung.
Der menschliche Wecker.
Das heißt, ich brauche in meinem Alltag Menschen, die mir morgens und abends helfen.
Ja.
Dadurch, dass sie jeden Tag um 8 kommen, sind sie quasi mein Wecker. Das heißt, ich brauche keinen Wecker. Wenn sie dann mal nicht kommen, dann schlafe ich bis 10.
Und ist es bei dir auch so, dass dein Unterbewusstsein dich dafür sorgt, dass du spätestens um 7.58 Uhr aufwachst?
Ja, ohne Witz. Ich weiß gar nicht, wie das passieren kann. Das funktioniert wirklich sehr gut. Und am Wochenende 9.58 Uhr.
Das heißt, du gehst aber dann auch eine Stunde später ins Bett am Freitagabend?
Meistens ja, weil in letzter Zeit, jetzt vor allem, wenn es so früh dunkel wird, dann gehe ich dann doch eher früher ins Bett.
Um 17 Uhr.
Ja, genau. Aber ich habe mal eine witzige Definition gehört. Chuck Norris schläft nicht, er wartet. Und das fand ich eine sehr schöne Beschreibung von Chuck Norris. Ansonsten, mein Wochenende, ja, ist eigentlich, ich bin froh, seit ein paar Wochen am Wochenende nicht mehr so viel arbeiten zu müssen, weil ich meine Arbeit umstrukturiert habe. Ich bin, glaube ich, ein Workaholic. Und das ist eine kleine gesunde Eigenschaft von mir.
Was heißt, du hast deine Arbeit umstrukturiert?
Ich mache ja Podcasts und Newsletter, so wie ihr.
Ja,
und,
wer nicht.
Und mein Newsletter, der ging jahrelang immer dienstags raus. Das heißt, ich habe dann Samstag, Sonntag, Montag den Newsletter gebaut.
Ah.
Und dann irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gesagt habe, ey, wenn du den mittwochs rausbringst, dann hast du vielleicht Wochenende. Voll der Trick, nach 3 Jahren könnte man ja mal auf die Idee gekommen sein. Ja, und jetzt kommt der halt mittwochs raus, der Inklusionsnewsletter, raul.de/newsletter, kurz Eigenwerbung.
Das können wir auch in die Shownotes dann verlinken.
Und der ist sehr viel Arbeit, also inzwischen 8 Stunden die Woche kuratiere ich Links und erzähle den AbonnentInnen, was so zum Thema Inklusion und Mensch mit Behinderung in Deutschland und aller Welt gerade diskutiert wird.
Für alle, die dich nicht kennen, also die 2, 3 unserer Hörerinnen, du hast Glasknochenkrankheit und sitzt deshalb im Rollstuhl, richtig?
Genau. Von Geburt an hat man das und der noch hat man immer. Glasknochen hat man immer von Geburt an. Man kann sie nicht bekommen, man hat sie. Und ich kenne das Leben nur im Rollstuhl quasi.
Aber dein Buch, das du veröffentlicht hast, hat ja auch den schönen Titel Dachdecker wollte ich eh nicht werden.
Genau, weil sie, das war mal ein Satz, den meine Mutter mal zu mir gesagt hat, als ich in der 9. Klasse keine Schule mehr machen wollte, hat sie zu mir gesagt, ja, ist schon okay, wenn du nach der 10. aufhören würdest, aber Dachdecker kannst du auch nicht werden als Rollstuhlfahrer.
Guter Satz.
Und dann habe ich zu ihr gesagt, hä, wieso Dachdecker? Hatte ich eh nicht vor. Und deswegen heißt mein Buch Dachdecker wollte ich eh nicht werden.
Aber hast du dann auch die Schule weitergemacht?
Ich habe dann mit Ach und Krach das Abitur gemacht. Also 2,9 war dann mein NC. Das ist halt auch so tragisch, weil behinderte Menschen oft unterstellt wird, dass sie, wenn sie nicht laufen können, besonders schlau sein müssen. Und das war ich halt nicht. Ist auch okay, aber ich musste das selbst erstmal annehmen. Also ich hatte ein bisschen Druck gespürt damals von meinen Eltern und Großeltern, dass ich jetzt in Mathe gut sein muss oder so.
Ich habe dir ja zugehört am Anfang auch gleich und habe mir eine kleine Notiz gemacht. Nicht vergessen zu fragen nach, wie war das halblegale Wochenende von Raul?
Ja, verdammt. Jetzt muss ich es erzählen. Hier in Berlin gibt es diese Ausstellung im Internationalen Kongresszentrum. When the Sun Machine Goes Down oder so heißt sie. Und da kann man sich das ICC angucken. Das ist ja dieses super futuristische Messegebäude. Und wir haben uns eine Stunde auf den Weg gemacht dahin nach Charlottenburg und standen eine Stunde in der Schlange, um dann zu hören, dass es ausverkauft ist. Und dann haben wir uns die ganze Zeit überlegt, wie kommen wir denn jetzt trotzdem rein? Ich sag mal so, wir sind reingekommen. aber ich verrate nicht wie.
Doch, wir sind ja hier unter uns, oder?
Das wäre jetzt schon wirklich sehr interessant.
Seid ja mehr als 4 Abonnenten dieser Podcast.
Nee, ich glaube nicht, oder Christoph?
2,5.
Ich sag mal so, wir haben verschiedene Strategien durchprobiert. Also Klassiker ist doch, man geht über den Ausgang rein.
Ja.
Das war da gar nicht so einfach, weil der Ausgang direkt neben dem Eingang war. Dann haben wir nach Nebeneingängen gesucht, also Seiteneingänge, aber da war überall Personal. Und dann haben wir mit Argumenten versucht reinzukommen. Und das Argument war, wir wollen nur in den Museumshop. Und dann waren wir drin.
Aha.
Muss man sich merken.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal durchgelassen, aber.
Ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber das ICC ist ja wirklich ein unglaubliches Gebäude. Das jetzt, das ist ja, diese Ausstellung ist ja, glaube ich, so ein Teil eines Projektes, um das wiederzubeleben. Silke Neumann, die ich ein bisschen kenne, die setzt sich dafür auch sehr ein, dass da auch vielleicht Agenturen, Firmen einziehen können, dass das eigentlich so wiederentdeckt wird. Was ist das Tolle an diesem Gebäude tief im Westen von Berlin?
Also dieses Gebäude ist ich habe da einen Wikipedia-Artikel durchgelesen. Das Gebäude hat 1 Milliarde Euro damals gekostet, also 2 Milliarden Mark. Und es ist von 75 bis 79 gebaut worden, von einem Ehepaar entworfen worden. Und das Faszinierende an diesem Gebäude ist, dass es halt aussieht wie Raumschiff Enterprise.
Ja, stimmt.
Man erinnert sich so ein bisschen auch an den Flughafen Tegel, auch so von der Architektur und den runden Fenstern und
Gott,
so.
Gott, ich bin selig.
Das sieht aus wie so ein UFO, das mitten in der Stadt gelandet ist und eigentlich wie so ein Fremdkörper über dieser Stadt auch schwebt. Allerdings, wenn man dann sich durchliest, warum dieses Gebäude eigentlich nicht mehr im Einsatz ist, dann versteht man das auch. Das ist angeblich abgewirtschaftet, das heißt, man müsste alles neu sanieren. Die Techniken, die Kabel, die Belüftungsanlagen, die Heizung. Und es hat zwar 200.000 Quadratmeter Fläche, aber davon sind nur 80.000 Quadratmeter mit Ausstellungsfläche bespielbar, weil der Rest sind Verkehrswege. Also sind einfach viele Gänge, breite Gänge und so. Und das findet nur das Publikum toll, aber nicht die AusstellerInnen. Und die Messe Berlin, die hat gesagt, die können es nicht wirtschaftlich betreiben, bei so viel Verkehrsfläche, die ja auch beheizt werden muss und beleuchtet werden muss und so weiter und gereinigt werden muss, wenn sie die Fläche nicht verkauft bekommen. Deswegen ist es teurer im Betrieb und in der Instandhaltung, als was sie einnehmen könnten durch Ausstellungsflächevermietung. Und deswegen haben sie es stillgelegt.
Ja. Trotzdem gibt es eben so viele Aktivistinnen und Aktivisten, die sich um das Gebäude so bemühen. Ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass dafür irgendwann nochmal eine Lösung gefunden wird, dass das nicht nur einmal im Jahr bespielt werden kann.
Ich war da, als ich Teenager war, war ich da einmal bei einer Vorstellung von David Copperfield.
Ah.
Und man denkt so, oh geil, 5000 Menschen Saal, gibt es ja so einen riesigen Messesaal mit 5000 Plätzen. Und dann waren wir da und David Copperfield kommt und dann hat der, also das war wirklich enttäuschend, dann hat er eigentlich die Hälfte seiner Tricks auf einer Leinwand gezeigt, die er woanders mal aufgeführt hat.
Oh je.
Und dann denkst du auch so, ey, kann ich auch ins Kino gehen? Also das war jetzt auch enttäuschend.
Ja, nicht so richtig magisch.
Nee.
Wie beginnt eigentlich dein Wochenende? Ab wann hast du das Gefühl, es ist Wochenende? An einem ganz normalen Wochenende?
Freitagabend eigentlich, wenn ich dann nach Hause komme und die Sachen dann weitestgehend erledigt habe, mein Laptop zugeklappt habe und dann, keine Ahnung, mich abends mit Freunden treffe oder mit meiner Freundin oder meiner WG dann irgendwie nett essen, einen Film gucken und dann eigentlich klassische spießige Aktivitäten am Samstag. Man geht auf den Markt, man geht einkaufen, man trifft Freunde, guckt am Abend wieder einen Film oder unternimmt irgendwas und dann Sonntag lecker frühstücken mit Ei und dann irgendwie rumlungern. Und dann abends wieder einen Film gucken oder spazieren gehen oder irgendwas mit Freunden machen. Wir sind sehr gesellig, wir treffen gerne Freunde.
Ich glaube, du bist der erste Gast in unserem Podcast, der nicht behauptet, dass er kein normales Wochenende hat.
Exakt denselben Gedanken.
Oder?
Ja, wirklich.
Bin sehr dankbar dafür, dass du das einfach so ganz normal beschrieben hast, wie so ein ganz normales Wochenende aussieht.
Ja, Frühstück mit Ei.
Ja, ich finde, es gehört dazu.
Ja, Frühstück mit Ei ist auch die, genau.
Welche Art von Ei?
Ah ja, gut.
Zubereitungsart?
Variabel. Letztes Wochenende hatte ich ein weichgekochtes Ei.
Wie viele Minuten? So 4 bis 6?
Ja, 4.
Ja.
6 sind ja hart dann schon.
Wirklich?
Und davor haben wir mal Urlaub gemacht in Berlin. Kann ich auch sehr empfehlen.
Halblegal oder legal?
Nee, das war legal. Urlaub in Berlin. Und das war halt auch sehr schön. Einfach, wenn man dann die Fahrtkosten spart und sie stattdessen in ein Hotel investiert, dann kannst du dir auch ein paar Sterne mehr leisten.
Ah.
Und dann waren wir ein verlängertes Wochenende in einem 5-Sterne-Hotel mit Pool.
Geil.
Und das ist so geil. Wir sind so super räudig mit der M41 zum mit so einer Poolnudel in der Hand zum Hotel gefahren, um da einzuchecken. Und dann dort 4 Tage abgehangen.
Echter Lifehack. In der eigenen Stadt ins Hotel, dann spart man sich die Reisekosten.
Kann ich sehr empfehlen. Und es waren vor allem Sonderangebote, weil die nämlich ihre Lücken füllen müssen. Und da gibt es dann entsprechende Websites, wo man dann letztendlich diese Schnäppchen noch schießen kann.
Große Menschheitsfrage zum Ei, weil du das gerade erwähnt hast. Wie esst ihr euer Ei? Also wie öffnet ihr das Ei?
Ich finde, die Frage ist für mich endgültig geklärt. Köpfe. Und jeder, der Eier nicht köpft, ist komisch.
Aber es gibt ja, also es gibt sozusagen, das Entblättern. Es gibt ja diejenigen.
Schälen.
Die schälen und Pellen. Auch dann. Ja, Pellen, genau. Ja.
Ah, noch besser.
Und du, Elona?
Ich habe eine spezielle, ich bin ein bisschen eiskeptisch, muss ich sagen. Ich mag das manchmal gerne, aber ich habe neulich mal getwittert, dass ich die ideale Kochzeit für ein Ei finde. Das sind so 20 Minuten. Wenn sich schon so ein Kalkfilm im Topf bildet von der Schale, der da so ausgetreten ist. Und insofern lohnt sich da das Löffeln auch nicht mehr so richtig. Da braucht man dann schon so ein bisschen Werkzeug und ich pelle das tatsächlich und dann mache ich so Scheibchen.
Ja, aber weiche Eier pellen, das ist schnell gefährlich.
Das ist auch schmerzhaft, ja.
Eier im Glas ist auch noch eine Variante, die ich eigentlich mag. Immer vergesse, aber eigentlich toll.
Ja, wie geht das?
Also,
macht man das Ei in das Glas so rein?
Ja, genau. Also man pellt das Ei, vielleicht auch 2, und legt sie in ein Glas und macht dazu, was man dazu machen will. Salz, Kräuter, was auch immer. Schnittlauch, ja, nein. Und,
ja, Schnittlauch geht gar nicht.
Ja.
Danach, der ganze Tag riecht man nur noch nach Schnittlauch.
Also Raul ohne Schnittlauch. Und dann schlägt man sie so. Also sozusagen, es ist das Eier im Glas. Ein bisschen süddeutsch. Eigentlich müsstest du das bayerisch vielleicht.
Eier im Glas. Ja. Es gibt ein Berliner Frühstückslokal, das heißt Geist im Glas. Aber ansonsten bin ich nicht so Ich hatte eine Zeit lang eine schräge Vorliebe für dieses Hotel-Tütenrührei, das so ganz homogen ist. Ich glaube, die machen das aus so Pulver. Also nicht in den Hotels, wo du vielleicht schon bist und wo Raul schon 5 Sterne und dies, das. Aber wo ich dann öfter war.
Also du meinst dieses Rührei, das man gar nicht als Ei erkennt? Ausnahme,
ja, ne? Dieses ganz homogene, durchgängig hellgelbe, warm gehaltene.
Normalerweise hänge ich in Motel Ones ab.
Gibt es das da mittlerweile?
Ja, da gibt es genau dieses Pulverei und das ist Pulverei. So eklig.
Ja,
das schmeckt so gar nicht. Und keine Ahnung,
nehmen wir nicht in die Show-Notes.
Wenn wir jetzt hier kurz Hotelkritiken aufmachen. Ne?
Ja, bitte.
Den schlechtesten Kaffee gibt es bei Motel One.
Okay.
Ich weiß nicht, warum.
Ist das auch so ein Pulverkaffee wahrscheinlich? Ist aus demselben Pulver wie das Ei?
Wir haben so einen Vollautomaten, aber in jeder Stadt...
Da kommt auch so Suppe raus.
Nee, das schmeckt überall gleich scheiße. Und ich frage mich, warum? Warum? Ihr seid doch sonst überall ganz okay, aber beim Kaffee...
Der Kaffee bei Motel One muss besser werden.
Ja, und der Kaffee in der Bahnlounge ist besser als bei Motel One.
Das will was heißen.
Ja, das
Dazu
will was
habe
heißen.
Ich eine aktuelle Geschichte. Ich war auch in einem Hotel neulich, weil ich eine Lesung hatte und...
Aha.
Der Kaffee war, da kam auch vorher noch so eine Gemüsebrühe, glaube ich, aus der Maschine raus oder
aus
so.
Aus der gleichen Düse.
Aus der gleichen Düse. Und ich lasse das nicht zurückgehen oder ich beschwere mich dann nicht. Ich trinke den halt dann einfach nicht. Und dann bezahle ich und gehe. Und leider haben wir auch im gleichen Restaurant abends gegessen. Und dann kam die gleiche Kellnerin, die mich mittags schon bedient hatte mit dem Kaffee, hat unsere Bestellung aufgenommen. Und ich habe das schon vergessen. Und habe mich in Sicherheit gewogen, kommt sie zurück und sagt, eine Frage habe ich noch. Was war mit dem Kaffee? 6 Stunden später.
Ich dachte, sie bringt dir den vom Morgen, damit du den weiterkriegst oder so.
Oder du hast eine Suppe. Ich habe gerade, du hast eine Suppe bestellt und die hat irgendwie nach Kaffee geschmeckt.
Oder
dachte,
das. Ja. Das war wirklich, ich bin wirklich rot angelaufen. Ich habe mich gefühlt wie eine 13-Jährige, die aus dem Lehrerzimmer unerlaubt was entwendet hat oder so.
Was hast du ihr gesagt?
Und ich war so, ich warte dann doch, wollte den dann nicht mehr. Ich bin dann normalerweise relativ schlagfertig, aber in dem Moment, weil ich das so nicht gewohnt bin, also...
Kaffeetrauma ausgelöst.
Wirklich, ja. Also...
Verrätst du, in welcher Stadt es war?
Das war in Bad Boll.
Ah ja.
Das ist auf der Schwäbischen Alb.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Ich habe noch eine Geschichte aus dem Fünf-Sterne-Hotel, in dem ich war. Wir haben dann, also weil wir das wirklich nicht oft machen, haben wir dann natürlich auch wie so 13-Jährige gefühlt, ne, die alles mal ausprobieren wollten und hinter jede Tür gucken und so. Und irgendwann haben wir uns dann allen Mut zusammengenommen und haben dann angefangen, das Personal auszufragen. Was sind denn die verrücktesten Situationen, die Sie erlebt haben? Und dann erzählte der Concierge, dass er in einem ähnlichen Hotel schon mal gearbeitet hat, in der gleichen Kette, aber in Sao Paulo. Und da hätte dann nachts um 2 ein Gast gerne 3 Katzen kaufen wollen. Dann dachte ich auch so, das ist so ein bisschen wie bei Hangover oder so, ne? Wo dann die Leute irgendeinen Film fahren und dann Katzen plötzlich brauchen. Brauchen vor allem. Und dann gab es eine Familie, die in Berlin eingecheckt ist, die wollte wohl mal ihr Essen in Blattgold eingedeckt haben.
Naja, aber das ist Franck Ribéry.
Ja, also er hat gesagt, das konnten sie nicht machen, aus Prinzip. Hm. Weil sie gesagt haben, wir sind zwar ein Fünf-Sterne-Hotel, aber wir pudern hier nicht im Arsch. So ja. Nach dem Motto. Das fand ich sympathisch.
Sie hätten es machen können, aber nur aus Prinzip. Wir haben das Blattgold immer in der Küche. Vorrätig, aber aus Prinzip machen wir das nicht, sonst verlangen danach alle.
Ja, genau.
Das ist ja immer das Argument, wir können das nicht machen, weil dann wollen nachher alle.
Aber das ist super witzig, wenn ihr euch mit den Leuten anfreundet, die dort arbeiten. Ich war neulich im Soho-Haus und habe mich mit dem Tontechniker angefreundet. Und der war so nett und hat uns dann einfach eine Führung gegeben.
Ja, stimmt.
An so Orte, wo man sonst nicht reinkommt, einfach nett fragen, ist super.
Ja, es gibt zum Beispiel, ich war mal ein einziges Mal in Kuba und da hat mir jemand erzählt, es gibt einen Trick, wie man in das Hotelzimmer kommen kann, in dem Che Guevara und Fidel Castro die Revolution geplant haben. Weil offiziell kommt man natürlich nicht hin, darf man natürlich nicht rein.
Du das auch nur uns dreien erzählst.
Ja,
uns beiden meine ich.
Genau, ja. Das bleibt ja alles hier unter uns, ist auch so halblegal, wie du sagen würdest. Sagte, man muss einfach auf diesen Gang gehen, wo das Zimmer ist. Ich habe vergessen, in welchem Gang, aber man kann das sicher sehr leicht googeln. Und dann muss man nur 2 Minuten warten. Es wird auf jeden Fall innerhalb dieser 2 Minuten irgendein Concierge-Hotel-Mitarbeiter auftauchen. Und dann braucht man einen Dollarschein und lässt den Dollarschein in der Hand und fragt, wo denn das Zimmer sei.
Ach, du meinst einfach klassisch Bestechung.
Und dann wird man in dieses Zimmer gebracht. Und da
aber
sieht
das Zimmer ist doch dann voll.
Ja, und das Zimmer sieht auch wirklich immer noch so aus. Also da waren, also die hatten das wirklich so restauriert und so gelassen, wie das damals war. Also kann ich nur als kleinen Reisetipp empfehlen. Ist schon ein paar Jahre her, ich hoffe, es ist immer noch so.
Habt ihr das schon mal gemacht, so jemandem, so, weiß ich nicht, Concierge oder Rezeption oder irgendwie angestellt, so mit so einem Geldschein, so sich irgendwas extra erkaufen?
Nur einmal in Kuba, kann ich sagen, es ist das einzige Mal. Du?
Nee.
Raul?
Nee.
Nee, auch noch nicht.
Auch nicht, nee. Aber was ich schon mal gemacht habe, da war ich auf Teneriffa und war mit Freunden unterwegs und wir haben dann einfach in so einem, wie nennt man das, All-Inclusive-Urlaub waren wir unterwegs und das Essen war schrecklich und der Pool war schrecklich und es war wie so ein Kreuzfahrtschiff, aber ohne Schiff halt. Und die Leute waren strange und die Shows waren super weird. Und dann dachten wir hatten dann so Hotel-Night. Mhm. Die anderen Hotels wirkten von außen irgendwie alle cooler. Und dann haben wir uns den Spaß gemacht, eine Woche lang uns in andere Hotels reinzusneaken. also nicht in die Zimmer, aber so in die Pools oder in die Restaurants oder in die Wellness-Areas. Und ich sag euch eins, auf Teneriffa, Pro-Tipp, die Tiefgaragen sind der Eingang. Ihr müsst über die Tiefgaragen in den Poolbereich.
Ab in die Shownotes damit.
Über die Tiefgarage in den Poolbereich.
Ja, das ist, also ich habe gar nicht gedacht, dass wir heute so eine Reisepodcast-Folge aufnehmen, aber find ich ziemlich fantastisch. Raul, du hast in der Schilderung deines regulären Wochenendes, glaube ich, ungefähr 3-mal erzählt, dass du einen Film schaust. Also ich glaube Freitag, Samstag und Sonntag. Mhm. Oder eine Serie. Deswegen bin ich natürlich unglaublich gespannt, ob du Film- und Serientipps für uns hast.
Oh, das ist richtig fies, da erwischst du mich jetzt, weil Ich habe das Paradox of Choice. Ich setze mich dann vor Netflix, Amazon Prime oder was auch immer und stelle dann fest, dass ich vor lauter Auswahl mich meistens für gar nichts entscheide oder die Filme dann so 10 Minuten anfange und dann langweilig finde und dann ich ganz viele 10 Minuten angefangene Filme in meiner Playlist habe. Ich gucke Trailer und habe dann so viel Zeit damit vertrailert, dass ich dann ins Bett gehen könnte.
Aber was ist der letzte Film, den du zu Ende geschaut hast? Vielleicht ist das einfacher.
Also meine Partnerin guckt gerade Squid Game. Das gucken ja irgendwie alle, außer ich.
Koreanische Horrorserie.
Ja.
Habe ich Angst vor.
Ich auch.
Ja.
Zusammengesuchtet haben wir Haus des Geldes, die letzte Staffel. Mhm. Und das ist so unfassbar gut.
Warum?
Ich finde es so großartig. Weil man einfach die ganze Zeit denkt, okay, jetzt fliegt alles auf. Und dann findet die Serie doch noch eine Wendung. Man sympathisiert mit den eigentlichen Bösewichten und gleichzeitig sind die Bösewichte aber die Guten und die Polizei werden immer böser, weil sie immer verzweifelter sind bei der Jagd und einfach toll gemacht. Und eine spanische Serie und endlich mal ein anderes Narrativ als immer diese amerikanischen Heldenreisen.
Ich habe in den letzten Tagen und Wochen 2 Serien zu Ende geschaut, fast parallel, die ich auch beide auf ihre Art fantastisch finde und die beide was gemeinsam haben, sie sind nämlich Kammerspiele ohne Kammerspiel zu sein. Also ich glaube, das ist alles noch so ein bisschen Post-Corona-Produktionsmöglichkeiten. Mhm. Einmal White Lotus und dann fantastische Serie 9 Perfect Strangers mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Und die Geschichte von 9 Perfect Strangers ist, Nicole Kidman spielt eine russische Wellness-Heilerin, die 9 Fremde zu einer Woche Wellness, Luxus-Wellness begrüßt. Und ich sag mal so, es beginnt mit Meditation und es endet mit Medikation. Also das Thema Microdosing ist ganz groß in dieser Serie. Und es ist wirklich ziemlich verrückt. Also es ist fast wie so ein Trip. Also es geht sehr viel um Ayahuasca und all diese Dinge, die jetzt so in den letzten Jahren immer populärer geworden sind. Und in dieser Serie wird dann eben auch erzählt, wie die einzelnen Menschen darauf reagieren und wie sie mit den Traumata ihres Lebens umgehen. Inklusive Nicole Kidman, die diese russische Wunderheilerin so glaubwürdig spielt, dass man einfach nach der 2. Folge vergessen hat, dass es eigentlich Nicole Kidman ist. Und die Serie ist fast wie ein Trip. Also es ist fast so selbst so Microdosing hochgedreht. Also kann ich wirklich sehr empfehlen.
Das klingt spannend.
Ja, wo läuft die?
Die läuft auf Amazon Prime. Und wenn mir ging es zum Beispiel so, also wir haben diese Serie zu Ende geschaut und dachten, jetzt muss man nochmal zum Ausgleich nochmal was anderes schauen und haben dann White Lotus geschaut. White Lotus ist eine Satire-Sendung, Serie, die auf Hawaii spielt, in einem Luxusresort, also einem Hotelanlage. Und da kommen auch alle möglichen Menschen aufeinander, treffen aufeinander und ja, und dann geht es drunter und drüber. Das ist wirklich. Also der Hotelmanager, der, also ich kann nicht in Details gehen, aber kann ich nur empfehlen. Also es ist eine sehr unterhaltsame, bisschen böse, aber nicht zu böse Satire auf diese Hotelwelt, über die wir auch schon heute geredet haben.
Es ist wirklich die Urlaubs-Hotel- und Wellness-Folge.
Ja, es ist aber auch so, ich habe bei den beiden Toll. Serien gedacht, nach dem, was Raul gerade geschildert hat, sind alle auch sehnsüchtig nach anderen Orten, ne? Weil wir natürlich auch so lange so wenig gesehen haben. Ich glaube, daher kommt auch die Faszination plötzlich bei solchen Serien.
Ich habe über die Corona-Zeit, weil du gerade Corona sagst, und irgendwie schließt sich da für mich gerade ein Kreis, witzigerweise, über die Corona-Zeit habe ich relativ wenig Leute getroffen und kennengelernt. Meine WG und noch jeweils Freunde der WG, jeweils einer, jeder durfte einen mitbringen. Und einer von denen war Jakob Lass. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Jakob Lass ist Filmregisseur. Mit dem haben wir uns angefreundet in den letzten Monaten. Und der hat einen Film gemacht. Der heißt Love Stakes.
Ah!
Und
fantastisch.
Der spielt auch in einem Hotel.
Fantastisch.
Ist auch eine Art Kammerspiel.
Mann!
Klärt mich auf, erzählt mir.
Oh, das ist so toll, dass wir den jetzt hier in dem Podcast haben, Raul. Erzähl bitte die Geschichte von Love Stakes, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus Deutschland.
Erzähl du die Geschichte, aber...
Nein, schon so lange her. Dass ich
es ist schon, ja, bei mir auch. Aber auf jeden Fall, es handelt von einem Mann, der in einem Hotel anfängt zu arbeiten, ich glaube als Physiotherapeut.
Ja.
und sich verliebt in eine, die dort auch arbeitet. Und das Ganze spielt sich quasi in diesem Hotel ab. Ist auch eine Art Kammerspiel, weil nicht so viele Leute dort arbeiten. Und es spielt nicht nur die, sagen wir mal, zwei Menschen verlieben sich Geschichte, sondern es erzählt auch Upper Class und Lower Class Geschichte in diesem Hotel. Also ich glaube, sie arbeitet ja in der Küche und er ist eben Physiotherapeut. Irgendwie so. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr so ganz genau an den Plot. Schon eine Weile her. Das schließt aber den Kreis zum Thema Hotel und Corona und Filmgucken.
Ja, ich habe und sie wird gespielt von Lana Cooper, die ich bis dahin nicht kannte. Seitdem verfolge ich ihren Weg als Schauspielerin und er von Franz Rogowski, der ja auch so nun.
Und Franz Rogowski, wenn ich mich recht erinnere, das war sein erster Film. Und das war irgendwie auch ganz ein ganz toller Moment. Und Jakob Lass hat sich spezialisiert auf Impro. Das heißt, dieser Film enthält ganz viele Impro-Elemente, was man auch an den Dialogen einfach merkt, dass sie mega authentisch sind.
Ja, wirklich. Fantastischer Film. Ja.
Muss los, muss jetzt Film gucken.
Fast 10 Jahre her, dass der im Kino lief, aber der ist ja sehr empfehlenswert.
Und der hat noch einen anderen tollen Film gemacht, Tiger Girl. Weiß nicht, ob du den kennst. Tiger
Verfilmung
Girl,
eines Romans Berlin. Aus Berlin.
Genau, spielt in Berlin und also Hauptrolle ist eine Frau, die sich so durchs Leben schlägt und auch im wahrsten Sinne des Wortes schlägt. So ein bisschen Macho-Art-Film auch. Und sie lernt eine andere Frau kennen, Vanilla heißt sie, die sie zum Vorbild nimmt. Und Vanilla will von Tiger Girl lernen, sich auch so durch Leben zu kämpfen. Die war vorher so eine Art Mauerblümchen und so weiter. Und Tiger Girl hat aber noch Prinzipien, wen sie haut und wen sie nicht haut. Und Vanilla irgendwie nicht. Und haut dann einfach irgendwann jeden. Und dann, also das ist ein spannender Konflikt, den die dann irgendwie ausleben. Und auch da komplett der Cast Impro, auch die Dialoge, krasser Impro. Und da gibt's halt so eine, mein Lieblingscharakter in dem Film ist der Ausbilder einer Security-Firma, in der Vanilla gerade ihre Ausbildung macht. Und dieser Ausbilder, der ist wirklich Ausbilder in einer Security-Firma und der redet auch so mit den Leuten. Ja, so mega authentisch. So. Das hat immer einen Spruch auf Lager und mega aggro, also super gut.
Ja, spielt in der Kurfürstenstraße, glaube ich, auch, oder? Ich habe den Roman damals gelesen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, der hat viele Drehorte. Auch am Tempelhofer Feld spielt der und super gut.
Toll. Ilona, sag mal, hast du auch was mitgebracht heute?
Ich habe einen Hack mitgebracht, der sich gut einfügt in unsere Reisefolge. Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal seit ein paar Jahren wieder geflogen. Also auch jedes Mal mit so einem Gefühl von, wer weiß, wie oft man das noch macht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mir schon bei jedem Flug so, vielleicht ist das jetzt einfach der letzte.
Ach, ich bin da ganz optimistisch zurzeit.
Ja, ich meine mehr so aus Umweltgründen. Also ich glaube, dass man schon wieder reisen kann und so, aber so ganz geil fühlt sich das einfach nicht mehr an.
Innerhalb von Europa zu fliegen?
Ja, also ich fliege eigentlich immer nur, wenn ich sonst ein Schiff fahren müsste. Und alles, was ich sonst innerhalb von Europa mit dem Zug machen kann, mache ich mit dem Zug, auch wenn das irgendwie 10 Stunden dauert.
Hat ja auch Anke Engelke, die ja auch bei uns vor einigen Wochen Gast war, auch sehr eindrucksvoll geschildert. Ne? Sie fliegt nicht mehr innerhalb von Europa.
Ja, was ja auch, also wenn man sich mal damit beschäftigt, das geht auch ganz gut.
Ja. Also wenn die Plätze rollstuhlgerecht sind, das ist dann meine Einschränkung, aber rollstuhlgerecht im Flugzeug ist auch eine eigene Challenge. Wir müssen mal einen Reisepodcast machen. Und wohin geht dein nächster Urlaub? Und was machst du am Wochenende? Einfach.
Machen wir ja jetzt gerade schon, Raul.
Stimmt,
heimlich.
Ne?
Ja. War schon die erste Folge heimlich. Ja.
Aber was ist denn jetzt der Hack?
Ja, genau,
der Hack ist, gespannt. Also ich habe immer das Problem gehabt, dass ich wahnsinnige Ohrenschmerzen bei der Landung hatte. Also auf einem Level, wo ich vor dem Start schon eine Ibu genommen habe, weil ich sonst bei der Landung so wie so die Babys fast auch gerne mitgeheult hätte.
Oh. Mhm.
Und dann gibt es da so spezielle Ohrstöpsel und dann muss man Kaugummi kauen und so Gesichtsverrenkungen machen. Und also ich habe wirklich da alles ausprobiert und nichts hat geholfen. Jetzt hat mir eine Apothekerin gesagt, dass man Nasenspray so viel in die Nase machen soll, dass das im Hals runterläuft, dass hier diese eustachische Röhre frei wird.
Wie heißt die Röhre?
Eustachische Röhre, die verbindet irgendwie Nasen und...
Europa und Asien, so klingt
Europa
das.
Und also hier so von der Nase hin, so Backstage und dann den Rachen und das Ohr oder so.
Ist auch gleichzeitig auch unsere erste Medizinfolge von Und was machst du am Wochenende?
Dieser Hack wurde Ihnen präsentiert von Ratiopharm.
Genau.
Es gibt auch ganz viele andere Medizinhersteller.
Also ich wusste, dass man Nasenspray nehmen soll, aber ich wusste nicht, dass man sich das so viel, also wirklich so halbe Flasche sich da so reindrückt, dass das hier wieder runterläuft und dann wird das alles frei. Und dann haben die ganzen Organe Platz zum Druckausgleich, weil das abgeschwollen ist und weil es dann einfach besser, ich mache hier so Handbewegungen, dass das dann so besser auf und zugehen kann.
Ja, und?
Und zero Schmerzen.
Das ist ja toll.
Also ein bisschen schade, dass ich das erst jetzt rausfinde, wo ich wahrscheinlich nicht mehr allzu oft so fliegen mag, aber immerhin, vielleicht hilft es ja jemandem.
Oh, das ist so ein geiler Lifehack. Vielen Dank, das muss ich unbedingt ausprobieren.
Bitte, gerne.
Aber wo du sagst, warum erfährst du das erst jetzt?
Hm.
Ne, ich meine, ich weiß nicht, wie alt du bist und wann du den Tipp bekommen hast. Aber kennt ihr das, dass ihr euch ärgert, dass ihr, keine Ahnung, erwachsen sein müsst, um erst so Dinge zu lernen, die du auch als Neunjähriger hättest lernen können?
Ja.
Das ist ja auch so ein Ding. Das hätte man safe schon als einfach Neunjährige checken können oder mal mit auf den Weg bekommen können.
Voll.
Was geht dir da durch den Kopf, Raul?
Also auch 9 Jahre, ja, hat auch was mit dem Rachenbereich zu tun. Meine Eltern haben immer gesagt, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Und das hat dazu geführt, dass wenn es Spinat gab, es natürlich irgendwie nicht so geil war. Und dann irgendwann meine Cousine zu mir gesagt hat, und die war 6, ich war 9 und sie war 6. Mhm. Raul, wenn du nicht durch die Nase atmest, dann kannst du alles essen. Und ich fand das so mega geil. Dann seitdem, also ich meine, ich war 9 schon, ne, aber seitdem konnte ich alles essen. Das war super gut. Und dann habe ich mit 30 gelernt, auch viel zu spät, dass, also dass wir eigentlich unser ganzes Leben lang beigebracht bekommen, dass man bloß keine Fehler machen darf.
Mm.
Ne, so, keine Ahnung, wenn du schlecht in der Schule bist, wenn du schlecht in der Uni bist, wenn du auf der Arbeit bist und so. Und dann habe ich Design Thinking studiert. Und die erste Regel, die sie einem dort einprügeln, ist, mache so viele Fehler, so früh du kannst. Und einfach, weil du lernst aus Fehlern mehr als aus alles richtig machen.
Ja.
Und das dachte ich so, ja, okay, das kann man so leicht sagen, wenn man privilegiert ist und bla. Und dann meinten die, naja, darum geht's gar nicht. Sondern es geht darum, dass du die Gewissheit brauchst, dass du 90% aller Entscheidungen wieder rückgängig machen kannst. Ne? Also ich meine, vielleicht so in Geburt eines Kindes ist jetzt nicht so leicht rückgängig zu machen, aber so, keine Ahnung, selbst umziehen kannst du rückgängig machen, den Arbeitsplatz wechseln kannst du rückgängig machen. Also es gibt super viel, was man rückgängig machen kann und dass es viel schlimmer ist, nichts zu machen.
Naja, das ist richtig.
Und zu warten und abzuwägen und so.
Voll.
Und wenn die dann sagen, und dann haben sie mir einen Hack gegeben, jetzt komme ich erst zu dem Hack.
Ich dachte, das war jetzt schon, das war nur das Vorspiel zum Hack.
Der Pre-Hack.
Ja, so ein bisschen. Und wenn die dann sagen, okay, wenn du dich aber jetzt nicht entscheiden kannst, was machst du? Ja, dann nimmst du eine Münze und definierst Kopf oder Zahl, wir kennen das ja, dann wirfst du die Münze hoch, aber du guckst nicht, was liegt. Sondern du überlegst dir, hörst du nicht rein, was du hoffst, was liegt.
Ja, 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 ja.
Und dann bist du an dem Gefühl, das du eigentlich haben
willst. Ja, ja, das ist gut.
Und du guckst, also das ist so geil. Ja, du brauchst nicht mehr gucken, sondern du hörst auf das, was du hoffst.
Ja, das ist so eine gute, so eine Rückführübung zur eigenen Intuition eigentlich.
Total, total. Und das ist so praktisch, so ein geiler Hack. Und das hätte man mir auch echt mit 9 sagen können.
Ja.
Okay, aber jetzt, wir hoffen, dass wir viele 9-jährige Hörerinnen und Hörer haben. dass sie nicht erst 30 werden müssen, um das zu erfahren.
Ja,
aber, das stimmt. Also eigentlich sagt man ja auch, wenn man eine Entscheidung trifft oder treffen soll, soll man sich überlegen, wie man am nächsten Morgen damit aufwacht.
Mhm.
Das hilft mir manchmal auch.
Mhm.
Ja.
Meine Partnerin hatte die Idee, ein Kinderbuch zu machen. Lifehacks für Kinder. Und zwar, wie überlebst du die Kindheit in einer Welt, die von Erwachsenen entschieden wird?
Ja.
Und dass du Tipps für Kinder hast. Ne? So, keine Ahnung, wenn du schläfst, vergeht die Zeit schneller.
Hm, das ist super clever.
Oder? So, oder sage schönen Menschen, dass sie schlau sind und schlauen Menschen, dass sie schön sind.
Ja, das ist schön.
Super.
Voll.
Das Problem ist bei Kinderbüchern, die sich an Kinder wenden, wahrscheinlich nur, dass ja die Eltern sie kaufen müssen.
Ja, da gibt es ein ganz tolles Buch von Ralf Kaspers, der Sendung mit der Maus-Moderator, der mit der Brille. Mhm. Und Ralf Kaspers hat ein Buch geschrieben, ich glaube, Scheiße sagt man nicht oder so heißt es. Und da entmystifiziert er Sachen, die Eltern immer sagen. Sowas wie, guck nicht Fernsehen, dann werden deine Augen viereckig oder so. Und dann sagt er, das stimmt natürlich nicht, wissenschaftlich nicht belegt. Und was ich so geil fand, war, wenn Eltern sagen, geh nicht mit nassen Haaren raus, sonst wirst du krank. Das ist wissenschaftlich nicht belegt.
Ja,
nehmen wir auch mit in die Shownotes.
Unbedingt. Ich weiß nicht, ob das Buch genauso heißt, aber Ralf Kaspers war der Autor. Ich such's nochmal raus.
Das finden wir raus.
Ja, kann man rausfinden.
Ja.
Also vom Reisen in die Medizin zu den philosophischen Lifehacks. Hast du noch einen anderen Tipp für uns fürs Wochenende, Raul? Abgesehen davon, also über die Tiefgarage in die Hotels rein. Das habe ich mir jetzt auch gemerkt. Aber
das ist auch so ein Ketka-Albumtitel.
Ja, das ist toll. Das ist so ein bisschen so Spion-Agenten-mäßig.
Ja, also ja, ich habe tatsächlich noch einen Tipp. Zwei Tipps. Drei, oh Gott.
Als
Rollstuhlfahrender Mensch sitzt du natürlich auch immer so auf Hüfthöhe von Laufenden. Ne? Hm. Und wenn du dann so Sightseeing-Attraktionen hast, dann ist da meistens irgendwo ein Geländer. Und das Geländer ist immer auf Augenhöhe der Rollstuhlfahrenden. Und er hat mir die Idee, einen Reiseführer zu schreiben, die schönsten Geländer der Welt. Einfach wegen des Wortwitzes fanden wir das so witzig. Dann hatten wir eine Idee, einen Reiseführer zu schreiben für überall. Also sowas wie, an diesem Ort ist es besonders schön um 12 Uhr mittags. Oder dieser Ort ist unter Kennern beliebt. Also so Floskeln, die man halt so sagt, wie man auch Horoskope für alles anwenden kann. Könntest du das garantiert auch für Orte machen. Im Sommer immer ein Muss. Und dann meinte eine Bekannte zu mir, Raul, es gibt dieses Buch schon. Das heißt Experimental Traveling.
Ah.
Und das ist von Lonely Planet. Und das ist ein Reiseführer für überall, der jetzt nicht irgendwie so Floskeln enthält, sondern der Experimente macht an diesem Ort mit dir.
Ah.
Und dann zum Beispiel werden dir so Aufgaben gegeben. Geh so lange links, rechts, bis du in der Sackgasse bist. Und wenn du dort jemanden triffst, frag ihn, wo die nächste Party geht.
Hast du das schon ausprobiert?
Das ist so ein bisschen verschärfte Variante von David Wagners Farbspaziergang.
Oh ja.
Ja, genau.
Aber hast du das schon ausprobiert?
Ja, das ist so witzig. Das ist so witzig. Du triffst einfach verrückte, ganz unterschiedliche Situationen und Menschen, die du sonst einfach nicht treffen würdest. Und es geht darum, abseits von dieser eingelaufenen Pfade zu gehen, von Brandenburger Tor, Reichstag und so, sondern wirklich mal die Leute kennenzulernen und zu treffen. Und dann gibt es verschiedene Level. Und ein anderes Level ist, lerne die Gepflogenheiten kennen. Das machst du zum Beispiel, indem du einfach zur Polizei gehst und einfach nach einer Information fragst. Also musst ja nicht gleich irgendwie Krawall machen, ne? Aber einfach nach einer Info fragen. Und dann guck dir eine Polizeistation an. Geh ins Bürgeramt und frag nach irgendwie, keine Ahnung, eine Adresse. Aber nicht in die Touri-Info. Und das letzte, das höchste Level.
Aber du musst ganz kurz, bevor du das höchste Level noch erzählst, hast du es auch mal gemacht auf einer Polizeistation?
In einer Polizeistation war ich nicht, aber ich bin wirklich so lange links, rechts gegangen in Hildesheim, bis es eine Sackgasse gab.
Und wo ging dann die nächste Party?
Genau, dann haben wir dann jemanden gefragt, sag mal, wo geht denn die nächste Party? Und dann meint er, wenn ihr was erleben wollt, dann verlasst die Stadt. Und das ist doch super.
Hildesheim natürlich der Ort der deutschen Literatur, in dem deutsche Literaturgeschichte unterrichtet wird, glaube ich. Also insofern, liebe Grüße an alle Deutschlehrer, die uns jetzt hören und abschalten.
Aber Boss-Level von diesem Buch Experimental Traveling ist Reise mit deiner Partnerin oder deinem Partner irgendwo hin und trennt euch und verabredet euch in 24 Stunden an dem Ort, wo ihr glaubt, dass euer Gegenüber euch erwartet.
Oh, großer. Das ist wirklich ein Boss-Level-Partner-Prüfungstest, oder?
Ja, aber du hast dann 24 Stunden das alleine erlebt und danach hast du was zu diskutieren. Wo warst du?
Und vor allem, wo bist du?
Ja,
aber ich sage euch, man kann jeden Ort entdecken. Das ist so großartig.
Ja,
das
ist ziemlich gut, ja.
Was wäre so ein Ort, an dem ihr aufzufinden wärt?
Nach 24
Stunden. In welchem Zustand auch?
Ich hoffe, er auf einer Parkbank einigermaßen erholt.
Also ich glaube, ich würde die 24 Stunden nutzen, um möglichst viele Menschen kennenzulernen und möglichst viele Geschichten einzusammeln. Mhm. Aber platonisch kennenlernen, ne? Jetzt nicht irgendwie daten, flirten, Tinder, sondern einfach nur so random.
Ja.
Ansprechen, fragen, ey, sag mal, wo gibt's denn ein geiles Café, wo kann man den Kuchen essen, irgendwie so.
Ja. Ilona?
Ich glaube, bei mir geht das entweder in zwei, also so zwei Richtungen, entweder im Bett, im Hotelbett, auch nicht aufgestanden in der Zeit.
Aber lebend.
Lebend. Oder komplett derangiert an irgendwie so einer 15 Kilometer entfernten Bushaltestelle.
Endstation.
Wo ich nicht mehr zurückfinde oder so.
Ah,
und so ein Schuh fehlt.
Also 24 Stunden ist der Boss-Test, ja. Das ist fantastisch. Nehmen wir natürlich auch in die Shownotes das Buch.
Also kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich witzig. Das ist ein super Geschenk für Weihnachten.
Und das kann man ja auch im Prinzip, also man muss ja noch nicht mal dafür wegfahren eigentlich.
Ja eben, du kannst es in jedem Stadtteil machen.
Ja, und da muss man auch nicht im Urlaub sein dafür.
Ja.
Werbung.
Zeit Online lädt wieder zum Z2X Ideenfestival ein. Dieses Jahr sprechen wir unter anderem über Geld, Demokratie und künstliche Intelligenz. Dafür suchen wir dich. Du bist zwischen 20 und 29 und hast Ideen zu diesen Themen oder arbeitest an konkreten Projekten? Erzähl uns, was wir von dir lernen können und werde Speakerin bei Z2X. Meld dich an unter zeit.de/z2xfestival. Wir sehen uns im August in Berlin.
Wenn du sagst am Wochenende, Raul, schläfst du gerne länger? Also mir geht es ja so, ich wache eigentlich nach 7 Stunden immer einmal kurz auf. Es ist auch egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit ich ins Bett gegangen bin. Nach 7 Stunden wache ich einmal auf. Ich kann dann wieder einschlafen. Also ich halte sehr viel vom zweiten Schlaf. Mhm. Aber wie geht's dir da, Raul? Also kannst du dann wirklich auch mal 10 Stunden schlafen oder geht das nicht?
Nee, ich wache auch immer auf. Und manchmal kann ich da nicht einschlafen. Dann höre ich irgendwie Podcast oder so.
Ja, hilft
und
immer.
Und dann habe ich irgendwann mal aus Versehen in der Müdigkeit die DLF-Audiothek und das Apple-Podcast-Logo sehen gleich aus. Ziemlich ähnlich. Beide so lila. Und dann war ich so müde und habe dann irgendwie den DLF-Audiothek-Button geklickt und dann nachts um 3 Deutschlandfunk angemacht. Und ich sage euch, nachts um 3 ist Deutschlandfunk genauso geil wie tagsüber. Da gibt es richtig gute Reportagen, wahrscheinlich irgendwelche Wiederholungen oder so. Aber ich dachte jetzt,
gibt es da nachts um 3 auch Live-Interviews mit Politikern, die wieder früh aufgestanden sind?
Also wenn, dann nur mit Wolfgang Bosbach.
Genau.
Aber sonst wüsste ich nicht.
Okay, also live nachts die DLF-App drücken und live Deutschlandfunk hören.
Ja, also wahrscheinlich ist es alles Wiederholung, aber es ist wirklich gut. Und auch schöne und ruhige Musik dann und ab und zu eine Reportage aus Russland. Ist doch nett.
Ja, du bist ja auch Podcaster. Hast du eigentlich, wir nehmen jetzt mal alle Anwesenden aus, aber hast du einen Lieblingspodcast gerade, den du empfehlen würdest?
Natürlich den eigenen.
Also ich wollte ja sagen, die Anwesenden nehmen wir aus. Das war meine diplomatische Formulierung.
ja, in der Tat. Ich höre ganz gerne einmal so diese Wochenzusammenfassung von Holger Klein. Wochendämmerung, glaube ich, heißt der. Der ist wirklich gut. Dann, ich bin großer Holger Klein-Fan. Ich habe mit dem mal zusammen bei Radio Fritz gearbeitet. Und der macht sehr viele Podcasts. Unter anderem Wer redet, ist nicht tot. Ein Podcast, wo es sehr viele spannende Gespräche auch gibt. Der macht so viel wissenschaftliche Podcasts. Dann gibt es aber auch einen sehr schönen Podcast zu Kinderhörbüchern. Und das ist einfach sehr schön, wenn man da sich auch nochmal auf neue Ideen bringen lässt. Und es gibt ganz tolle Kinderbücher. Wir hatten ja da auch vorhin drüber gesprochen. Kinderbücher sind total wichtig.
Ja, das stimmt. Ich wollte noch eine Indiskretion begehen, unabgesprochen, weil kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben sich Constanze Teschner und Raul Krauthausen schon kurz unterhalten. Und es geht ja immer, kurz bevor wir anfangen aufzunehmen, darum, du bist ja zugeschaltet, diese Folge ist ja, nehmen wir ja remote auf, dass der Ton immer gut ist, dass man sich immer gut hört. Und Raul hat mir erzählt, kurz bevor es losging, dass du eine Idee, dass ihr beide, glaube ich, gemeinsam eine Idee hattet für einen neuen Podcast.
Ja, ist Constanze zugeschaltet oder soll ich ihn erzählen?
Ja, sie sitzt uns hier schräg gegenüber und
Hallo, hallo, ich bin's, Konstanze.
Oh, hallo Konstanze.
Hallo.
Ja, Raul, willst du erzählen? Wir hatten eine sehr geniale Idee, die wahrscheinlich alle ASMR-Fans glücklich machen wird.
Also die Idee war so eine Art Schweige-Podcast, wo man nur das aufnimmt, was der Raum für Geräusche von sich gibt. Manchmal knarzt doch irgendwas oder jemand läuft im Treppenhaus vorbei und man hört es halt.
Ja, manchmal fällt irgendwas um oder so und dann...
Und ich wollte vorschlagen, ob wir nicht unseren Wochenend-Podcast spontan dazu nutzen, so eine Mini-Pilotfolge aufzunehmen, um mal zu demonstrieren, wie das so wäre. Vielleicht können wir ja mal kurz reinhören in einen spontanen Pilot, wie sich dieser Podcast anhören würde.
Wir schaffen es nicht mal eine Minute ohne zu gackern.
Das sieht einfach unglaublich bescheuert aus, wie wir uns alle hier so auf Mikroskop-Level bewegen. Wir haben so Formaldehyd eingelegte Insekten.
Ich würde sagen, ist schon gekauft, der Podcast, oder?
Hammer.
Und wir nennen ihn Stille Podcast. Wie Stille Post.
Raul, wir haben am Ende unseres Podcasts immer eine Frage. Ilona muss sich noch kurz erholen vom Schweigen.
Nee, ich bin am Start. Raul, was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montagmorgen?
Sonntagnachmittag, definitiv. Ganz klar. Hm. Weil du weißt, es ist gleich vorbei und irgendwie jetzt warten wieder 7 Tage Arbeit auf dich. Montagmorgen denke ich so, yeah, 7 Tage Arbeit, das schaffe ich auch noch.
Und was machst du am Sonntagnachmittag, um dich davon abzulenken?
Ehrlich gesagt, ich habe viel zu viel schlechte Laune. Und dann steigert man sich dann so rein und will dann irgendwie auch nichts mehr anfangen, weil es lohnt sich ja auch nicht. Und dann guckt man Tatort. Ich glaube, deswegen ist der Tatort so erfolgreich. Weil Deutschland einfach nichts Besseres mit sich jetzt anzufangen weiß.
Weil alle schon so schlechte Laune haben, dass sie sagen, okay, dann kann auch noch einer umgebracht werden, oder was?
Mindestens einer, genau, ja.
Ja, es ist so genau auf die richtige Weise nicht ganz gut.
Ja. Genau.
Hast du, also ich muss zugeben, ich war eine Zeit lang mal wirklich Tatort-Fan, ist so ein paar Jahre her. Seitdem verfolge ich es nur noch sporadisch. Schaust du wirklich regelmäßig Tatort?
Nee, auch nicht wirklich, weil das hängt, das habe ich mir auch beobachtet. Du kannst Tatort nur gucken, wenn deine Partnerin oder dein Partner das auch tut. Weil meistens verbringt man ja Sonntagabend mit jemandem zusammen. Und ich kenne viele Menschen, die Tatort geguckt haben, als sie Single waren. Und als dann sie eine Beziehung hatten und er oder sie das nie geguckt hat, dann hat man es gemeinsam nicht geguckt. Und so ist es bei mir auch.
Sehr kluge Analyse. Also das heißt, es gibt vielleicht 8 bis 9, 10 Millionen Singles in Deutschland, die schauen einfach jeden Sonntagabend Tatort, das, um sich abzulenken.
Oder außerdem, du hast so krasse Paare, die Tatort-Nerds sind, die gibt es bestimmt auch.
Ja. Die sitzen vorm Fernseher und twittern beide gleichzeitig darüber, was jetzt im Tatort passiert.
Genau. Aber um jetzt den Kreis zu schließen, wir haben ja vorhin über Frühstückseier gesprochen.
Jetzt bin ich gespannt, auf diese Überleitung bin ich echt gespannt.
Na, wir haben doch so ein Frühstückseier-Thema gehabt und wie man sie isst, ob hart oder weich. Aber viel entscheidender finde ich doch die Frage. Und daran, das ist genauso wie mit Tatort mögen oder Tatort nicht mögen. Es gibt ja nichts dazwischen. Es gibt ja niemanden, der sagt, finde ich zumindest, ja, mal so. Entweder du bist Fan oder du guckst es nicht. Und genauso ist es bei Nutella-Brot mit oder ohne Butter.
Eine Frage, die wir regelmäßig diskutieren hier im Podcast.
Das stimmt.
Es ist eine wichtige Frage.
Stimmt.
Und ich glaube, daran kannst du die Welt auch spalten.
Und die Menschen auch unterscheiden, ne?
Ja.
Wir machen mal so kurz die Spannung. Wir haben uns ja schon bekannt, Ilona, ne? Also Butter, oder?
Nee.
Also ich zumindest.
Ich nicht.
Ah, ja, du bist Nutella-Brot, also oder Nudossi-Brot, ohne Butter.
Ohne.
Okay. Konstanze, ich frage mal kurz Konstanze, die ihr auch schon schweigende Podcasts heute erfunden habt?
Das Zündlein an der Waage.
Schon mit Butter.
Mit Butter. Konstanz also, ist auch Team Butter.
Das Butter, Fett ist ja ein Geschmacksträger und es potenziert ja nochmal die Perversität der Nutella.
Und Raul, du?
Je mehr Butter, desto besser.
Haben wir einstimmig beschlossen, Ilona. Das ist jetzt ein schade auch.
Okay.
Ab jetzt musst du dein Nutella-Brot mit Butter essen.
Halblegal.
Das ist die Nutella-Demokratie. Raul, das war eine wunderbare, sehr besondere Folge unseres Wochenend-Podcasts, in der wir viel gereist sind, medizinische Tricks und Lifehacks gelernt haben und am Ende noch einen Podcast erfunden haben.
Der Podcast im Podcast.
Also viel mehr geht eigentlich nicht, oder?
Alles rausgeholt.
Ja. Vielen Dank, Raul, für diese schöne Folge und schönes Wochenende.
Vielen Dank, bis bald.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
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 Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Magazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.